Es ist eine Tat wie keine andere. Eine Tat, welche das Herz schneller schlagen lässt und einem doch den Atem nimmt. Eine Tat so grausam, dass sie nicht einmal aus den Büchern der perfidesten Thriller-AutorInnen stammen könnte. Der Puppenmacher. So nannte ihn die Presse, doch welches abscheuliche Verbrechen verbirgt sich hinter diesem unschuldigen Namen? Und mit diesen Worten wünsche ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem True Crime Podcast Mordgeschwafel. Wie immer spricht hier euer Podcast-Host Odina und für die heutige Folge habe ich mir einen Fall herausgesucht, welcher die tiefsten Abgründe des Menschen beleuchtet. Einen Fall, welcher explizit Kindesmisshandlung, verherrlichende Gewalt und weitere sensible Themen ausführen wird. Daher würde ich euch an dieser Stelle auch schon dazu anraten, euch in der Folgenbeschreibung die Triggerwarnung durchzulesen. Wenn du nämlich weißt, dass dich solche Themen triggern, dann würde ich dir eher davon abraten, dir diese Folge anzuhören. Und für den Rest geht es jetzt auf eine Reise quer durch den Geist des Anatoly Yuchevich, dem Puppenmacher. Wir befinden uns in der Sowjetunion. Anatoly Yuchevich wird am 1. September 1966 in Nizhny Nowgorod geboren. Als Einzelkind wächst er mit seinen Eltern Juri und Elvira behütet auf. Er wird als extrem intelligent eingestuft, bringt nur die allerbesten Noten nach Hause. Dafür hat er allerdings große Schwierigkeiten in der sozialen Integration. Freunde kennenzulernen oder überhaupt mit Menschen zu sprechen, fällt ihm enorm schwer. Seine Eltern vermuteten, dass dies an seiner hohen Intelligenz lag und er einfach nichts mit anderen Kindern anfangen konnte. Viel lieber verbrachte er die Zeit lernend oder mit einem guten Buch in der Hand, während die anderen Kinder draußen spielten und sich in sozialen Fertigkeiten übten. Anatoly brachte sich selbst mehrere Sprachen bei, noch bevor er überhaupt das 10. Lebensjahr erreichte. Anatoly bemerkte natürlich, dass er anders war als die anderen Kinder und bemerkte, dass während er sich in seinem behüteten Heim zurückzog, die anderen lieber draußen Fußball spielten oder sich sonst irgendwie amüsierten, doch er blühte voll und ganz hinter den Seiten seiner Bücher auf. Er war sehr glücklich, zumindest für den Moment, bis sich ein traumatisches Erlebnis ereignen sollte, welches sein ganzes Leben für immer veränderte. Dies blieb aber nicht das Einzige. Es gab etliche traumatisierende Punkte in Anatolys Leben. Werden diese vielleicht rechtfertigen, was er später tun wird? Der mittlerweile 53-jährige Anatoly erinnert sich immer noch genau daran, wie er eines Tages von der Schule nach Hause kam. Er sah an sich herab und war vollkommen bedeckt von diversen Blutergüssen. Auf dem Weg zur Schule wurde er von mehreren alten Männern abgefangen und brutal vergewaltigt. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade mal in der 3. Klasse. Er traute sich nicht, darüber zu reden. Er konnte die Situation nicht einordnen. Er hatte Angst, sich irgendwie mitzuteilen und so erfuhren seine Eltern von nichts. Erst als Anatoly in seinen 50ern war, sprach er das erste Mal über seine Vergewaltigung. Und so lebte der kleine Junge sein Leben wie zuvor. Er versteckte sich hinter seinen Büchern, ging kaum raus oder eher nur dann, wenn er es musste, zur Schule hin und auch wieder zurück und blieb sonst genauso zurückhaltend wie gewohnt. Bis ein paar Jahre später, er war gerade 12 Jahre alt, sich am 4. März 1979 das nächste traumatische Erlebnis ereignen sollte. Es ist ein Tag, welcher Anatolys ganzes Wesen komplett ändern würde. Anatoly war zu dem Zeitpunkt mit seiner Klasse in einem Dorf unterwegs, um dort Müll von den Straßen zu sammeln. Diesen Müll sollten sie dann entweder entsorgen oder nach Möglichkeit generell recyceln. Anatoly gerät währenddessen, man kann nicht genau rekonstruieren, wie es dazu kam, irgendwie in eine Gruppe von Männern. Sie werden von Außenstehenden so beschrieben, als würden sie aus einem Kult stammen. Sie trugen lange schwarze Gewänder und hatten Kerzen in der Hand. Anatoly wurde von ihnen gezwungen oder überzeugt, sie zu einer Beerdigung zu begleiten. Die Beerdigung war von der 11-jährigen Natascha Petrova. Sie starb durch einen Stromschlag in der Badewanne. Der genaue Ablauf ist nicht bekannt, es ist aber definitiv klar, dass es ein Unfall war. Wie auch immer wird der kleine Anatolie dann zu der Beerdigung verfrachtet. Die Zeremonie beginnt und Anatolie erzählt später, dass er zu dem Sarg des Mädchens gerufen worden ist oder von den Männern hingebracht wurde. Während er in diesem furchtbaren Moment gefangen war, in einer Umgebung, die er nicht kannte, zwischen Menschen, welche sich seltsam um ihn reihten, begannen die Männer um ihn herum auch noch Hymnen zu singen in einer Sprache, welche er nicht verstand. Er hatte Todesangst. Dann kam auch noch die Mutter des verstorbenen Mädchens auf ihn zu und sagte Natalie, er müsse jetzt ihre Tochter küssen, also das tote Mädchen, was vor ihm im aufgerichteten Sarg lag. Für Natalie war das ein ganz furchtbarer Moment. In dem Alter ist einem noch nicht so wirklich bewusst, dass auch junge Menschen sterben. Einem ist nicht bewusst, dass auch gleichaltrige Kinder viel zu früh verscheiden können. Mit dem Kuss hatte es Folgendes auf sich. In Russland war es wohl Brauch, verstorbene Menschen dreimal zum Abschied auf die Stirn zu küssen. Dies geschieht natürlich nur auf freiwilliger Basis. Bei Natalie hingegen war es so, dass er dazu gezwungen worden ist, das verstorbene Mädchen vor ihm zu küssen. Er weinte, er wollte es einfach nicht tun. Doch die Eltern des Mädchens bestanden darauf und drückten seinen Kopf zum Kopf der Leiche und warteten, bis er sie dreimal auf die Stirn küsste. Anschließend küsste ihn auch die Mutter wiederum einmal auf die Stirn und gab ihm einen Apfel. In Antelies Kopf setzte sich nun fest, dass er eine Belohnung dafür bekommen hatte, das tote Mädchen zu küssen. Also der Apfel dient als eine Art Belohnungssystem. Nataschas Mutter griff dann nochmal in ihre eigene Tasche und holte zwei Messingringe heraus. Ein verheerender Punkt. Einen Messingring gab sie in Natalie und einen steckte sie an Nataschas Finger und verkündete, dass die zwei jetzt verheiratet waren. Sie gab in Natalie dann noch etwas Geld und mehr Früchte und schickte ihn dann auf seinen Weg. In Natalie ging nun nach Hause in dem Glauben, mit einem toten Mädchen verheiratet zu sein. Er war gerade mal 12 Jahre alt. Er wusste nicht, wie das Bündnis der Ehe aussah und wusste auch nicht, welcher Papierkram und was dann noch so eben mit einherging und dachte nun wirklich, dass das tote, gleichaltrige Mädchen in dem Sarg seine Ehefrau war. In dieser Nacht hatte Natalie einen Albtraum, welcher zukünftig immer und immer wieder kommen sollte. In seinem Albtraum besuchte ihn Natascha, seine Ehefrau, und sprach zu ihm. In seinem Albtraum besuchte ihn Natascha. Sie war erzürnt, furchteinflößend und dominant und sagte ihm, er müsse zu dem Ort der Beerdigung zurückkehren, wo er sie geheiratet hatte, um schwarze Magie zu praktizieren. Als Anatoly aufwachte, versuchte er einfach, sein Leben so weiterzuleben wie zuvor, sich zu isolieren, seine Bücher zu lesen und zur Schule zu gehen. Er war es gewohnt, seine Traumata für sich zu behalten und er war es gewohnt, dass er niemanden hatte, wo er das Gefühl hatte, sich anvertrauen zu können. Doch die Albträume wiederholten sich. Auch in der nächsten Nacht suchte ihn Natascha heim und wiederholte sich. Sie sagte, du musst dahin zurückkommen, wo du mich geheiratet hast und schwarze Magie praktizieren. Natalie wehrte sich dagegen, doch das machte Nataschas Geist nur noch wütender. Langsam konnte Anatoly dem nicht mehr standhalten. Er ging schlafen, hatte einen Albtraum, erwachte auf, fühlte sich unerholt, ging schlafen, hatte den Albtraum, wachte auf, fühlte sich unerholt und immer so weiter. Es war eine Endlosschleife, geprägt von Angst und enormer Müdigkeit. Nun gab er also Nataschas Rufen nach. Noch am nächsten Morgen begab er sich zurück zum Ursprungsort seines Traumas. In dieser Nacht hatte er zum ersten Mal seit Wochen keinen Albtraum mehr. Doch diese Ruhe hielt leider nur einige Tage an. Dann tauchte wieder Natascha auf und befahl ihm, schwarze Magie zu praktizieren. Natalie fühlte sich so verzweifelt und allein und so verängstigt, denn ganz gleich, was er tat, er konnte Natascha einfach nicht besänftigen. Also ging er den nächsten Schritt und vertraute sich sogar seinen Eltern an. Seine Eltern brachten ihn daraufhin lediglich zum Psychiater, weil sie der Überzeugung waren, es würde sich nur um ein psychisches Problem handeln. Natalie hatte mittlerweile riesige Angst vorm Einschlafen. Der Arzt verschrieb ihm daher nur Tabletten, damit er eben zumindest seinen Schlaf bekam und vermutete, dass keine psychische Krankheit bei Natalie vorlag. Er dachte, dass es einfach nur wiederkehrende Albträume seien und diese würden schon verschwinden. Das sagte er jedenfalls seinen Eltern. Als Natalie dann wieder heimkam, besuchte ihn Natascha natürlich wieder. Doch dieses Mal wusste Natascha irgendwoher, dass sie nicht willkommen war und irgendetwas passiert war. Sie interpretierte, dass Natalie sie loswerden wollen würde und sagte zu ihm, es gebe nur einen Weg, dies zu tun. Er müsste die Rituale durchführen, vor welchen er sich die ganze Zeit schon gesträubt hatte. Natascha sagte, wenn er diese Rituale durchführte, würde sie sich einfach eine neue Person suchen, welche sie dann heimsuchen könnte. Anatoly versuchte dieses Mal nicht einmal mehr dagegen anzukämpfen. Er gab einfach auf und war tatsächlich in Nataschas Worte interessiert. Sie sagte ihm, er müsste nur rausgehen und die Zähne eines anderen Jungen suchen. Diese müsste er ihr dann bringen. Dann könnte sie diesen Jungen in seinen Albträumen verfolgen. Irgendwie, das ist auch nicht so wirklich klar, wie Natalie es geschafft hat, aber er kam tatsächlich an solche Zähne und legte sie abends unter sein Kopfkissen. Und ab dann hörten die Albträume auf. Natascha besuchte ihn nie wieder. Doch auch wenn Nataschas Geist, also der Geist seiner Ehefrau, ihn in seinen Albträumen nicht mehr heimsuchte, so brauchte dieser Junge dennoch dringend Hilfe. Hilfe, welche ihm verwehrt war. Stattdessen wuchs nun sein Interesse zur schwarzen Magie und einem Leben nach dem Tod. Er begann nun regelmäßig Spaziergänge zu Friedhöfen zu unternehmen. Nun basierte seine Freizeit nicht mehr nur noch aus dem Lesen von Büchern, er trieb sich auch auf Friedhöfen herum. Tatsächlich besuchte er auch das Grab regelmäßig, von welchem er wusste, dass seine Frau dort begraben lag. Natalie beschreibt später, dass es ihn regelrecht anzog, dorthin zurückzukehren. Mittlerweile besuchte er tagtäglich den Friedhof. Er ging währenddessen weiterhin zur Schule. Später besuchte er die Universität im philosophischen Bereich der Lomonossow-Universität Moskau. Dort studierte er Geschichte und Sprachwissenschaften. Währenddessen praktizierte er dunkle Magie und trat nur Interesse halber einer luziferianistischen Gruppe bei, also einer Gruppe aus SatansanbeterInnen. Die Gruppe, welcher Anatoly beitrat, zeichneten insbesondere ihre kritischen Rituale aus und dass sie auch Tieropferungen begangen. Durch das große Interesse daran begann er langsam zu bereuen, dass er damals Nataschas Geist losgeworden war. Natalie sah nun ihre Besuche mittlerweile nicht mehr als Fluch, sondern in einem ganz anderen Licht. Er sah Natascha als eine Art Lehrerin, als eine Art Person, welche ihm mehr über die dunkle Magie buchstäblich im Schlaf beibringen könnte. Als er seiner satanistischen Gruppe davon berichtete, wurde er regelrecht gefeiert. Er wurde als beschenkt angesehen. Er wurde sehr respektiert. Und immer mehr Leute kamen zu ihm und wollten mit ihm reden, um Natalie zu helfen, da er ja eine Gabe hatte. Natalie gab sich nun mehr und mehr in die Fänge des Kultes. Er trank keinen Alkohol mehr, rauchte nicht und lebte ausgesprochen enthaltsam. Währenddessen machte er trotz allem den bestmöglichen Abschluss an der Universität und war ein respektierter und bekannter Akademiker. Er beherrschte fast fließend über 10 Sprachen. Besonders spezialisiert war er außerdem in der Geschichte der Kelten und der Folklore. Anatoly präsentierte diverse Werke überall an den besten Universitäten. Er war sehr hoch angesehen. Und doch war er in seiner Freizeit nach wie vor ergriffen vom Dunklen. Er besuchte immer noch den Friedhof und engagierte sich in seinem Kult. Natalie war so fasziniert vom Tod, dass er sogar andere berufliche Wege einschlug. Als Journalist half er in diversen Zeitungen bei den Sterbeanzeigen mit. Nun hatte er endlich eine Ausrede dafür gefunden, sich dort herumzutreiben, wo er es am meisten liebte, auf dem Friedhof. Nun war es ein Job und kein Hobby mehr und niemand in seinem Umfeld empfand es irgendwie als merkwürdig, dass er mehr Zeit auf Gräbern verbrachte oder eben bei Gräbern, je nachdem, als in seinem eigenen Zuhause. Natalie bezeichnet sich selbst als Nekropole und meint damit, ein Experte über Gräber und alles Mögliche in diesem Kontext zu sein. Nun war er nicht nur Akademiker, Professor, Historiker, Übersetzer, Dozent und Grabexperte, sondern auch noch Autor. Er publizierte etliche Bücher, die meisten darüber über die Geschichte, und er schrieb sogar ein Wörterbuch von Englisch zu Russisch und Russisch zu Englisch, also ein extrem belesener und renommierter Mann. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, was er nach seinen Vorträgen in dunklen Gassen quasi mit seinem Kult getrieben hat. Ich finde das wirklich extrem faszinierend, aber auch irgendwie beängstigend, wie konträr die Seiten eines Menschen sein können. Daheim hatte Natalie eine Ansammlung von weit über 60.000 verschiedenen Büchern, Papieren und anderen diversen Dokumenten. Er liebte es, einfach alles über ein Thema zu erfahren. Und trotz seiner hohen Intelligenz, trotz der ganzen Vorträge und sonst der Events, wo er eben zugeladen war, hat er immer noch keinerlei wirkliche soziale Fertigkeiten entwickelt. Es war wohl immer irgendwie merkwürdig, sich mit ihm zu unterhalten oder allgemein mit Natalie umzugehen. Allerdings war klar, dass er nicht gemein war, sondern einfach nur große Schwierigkeiten in der Sozialisierung hatte. Und doch reichten diese wenigen sozialen Fertigkeiten, welche Natalie hatte, wohl aus, dass er im Jahre 2003, da war er gerade 37 Jahre alt, eine Frau traf, welche wirklich perfekt zu ihm passte. Das ist auch die erste Frau, welche er seine Zeit opferte, seine romantische Zeit opferte. Bis dahin hatte er noch nie eine Freundin, geschweige denn überhaupt ein Date oder gar Sex gehabt. Diese Frau, Julia Granova, aber war sehr intelligent und auch spirituell veranlagt, ebenso wie er, nur eben in einer ganz anderen Hinsicht. Statt dass das ein möglicher Grund dafür war, diese Frau nicht mehr kennenlernen zu wollen, war eben das anscheinend für Natalie das Reizvolle, etwas Gutes, denn er mochte es zu debattieren, er mochte es so herausgefordert zu werden von ihr und sie wiederum liebte es auch eben von ihm herausgefordert zu werden. Auch akzeptierte sie, dass Natalie keine sexuelle Intimität mit ihr wollte. Allerdings hatte sie einen Wunsch, welcher dem ein wenig entgegenstand, und zwar wollte sie unbedingt ein Kind bekommen. Die wirklich einzige Option für das frisch verliebte Paar war es dann, ein Kind zu adoptieren. Natalie wollte auch zu dem Zeitpunkt unbedingt Vater werden. Das Problem war allerdings, dass es damals in der Sowjetunion der Fall war, dass ein Paar, welches ein Kind adoptieren möchte, verheiratet sein musste. Und weder waren sie das, noch wollte Natalie sie heiraten. Zudem hatte er auch gar keine feste Jobanstellung mehr. Das alles kam sehr abrupt und vielleicht auch nicht unbedingt gewollt. Doch sein einziges Einkommen waren nur noch seine wenigen Publikationen. Er hielt keine Vorlesungen mehr und wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass er als 37-jähriger Mann immer noch bei seinen Eltern lebte. Also, er und seine Partnerin waren nicht verheiratet. Er wohnte in keiner, ja, kindersicheren Umgebung mit seiner Geliebten. Er hatte kein festes Einkommen. Und das alles führte dazu, dass die Adoptionsfirma ihren Antrag ablehnte. Natalie hatte während dieser langen Zeit viele, viele Streits mit seinen Eltern. Sie waren nicht wirklich zufrieden damit, wie sich ihr Sohn entwickelte. Er war so intelligent und brachte doch anscheinend nichts wirklich nachhaltig zustande. Natürlich war er ein extrem renommierter Akademiker, doch hatte keine feste Beziehung, er hatte keinen festen Job, er lebte immer noch bei ihnen und saß ihnen buchstäblich auf der Tasche und konnte nun nicht mal Vater werden. Aber sie wollten auch eigentlich gar nicht, dass ihr Sohn ein Kind bekommen würde, eben weil seine Situation so ungesichert war. Sie wussten auch nicht, wie weit er oder inwieweit er schwarze Magie praktizierte. Allerdings wussten sie, dass er sich in ominösen Bereichen engagierte. All diese Punkte, die Streits in Natalies Sprunghaftigkeit und auch seine Unsesshaft resultierten darin, dass sie sich trennten. Julia und Natalie waren nicht mehr ein Paar. Für Natalie sollte das tatsächlich ein Segen werden, denn nur wenige Monate später wurde ihm ein absoluter Traumjob angeboten. Jedenfalls war das in Natalies Augen ein Traumjob. Natalie sollte innerhalb dieses Jobs quer durch Russland reisen und eben weil er keine Verpflichtungen zu Hause hatte, sprich weder Freundin/Frau noch eben das geplante adoptierte Kind, konnte er den Job problemlos annehmen. Er sollte nun zu Fuß reisen und dabei etliche Friedhöfe durchkämmen, analysieren und recherchemäßig aufarbeiten. Fast 800 Friedhöfe würden dann vor ihm liegen. Und dabei durfte er keine Hotels oder ähnliches aufsuchen. Und das alles eben für ein Jahr. Natürlich sagte Natalie diesem traumhaft schönen Jobangebot zu. Er wurde dann dafür bezahlt, dass er seinen Arbeitgebern sämtliche Informationen übergab, welche auf den Grabsteinen zu finden waren. Alle Sterbedaten, Namen, ob die verstorbenen Personen eine Familie hatten, zum Beispiel Kinder, wie viele Kinder und so weiter. Und das war ziemlich hart, allein schon deswegen, weil manche Grabsteine so überwachsen und verdreckt waren, dass Natalie sie eigenhändig reinigen musste. Zudem reiste er fast jeden Tag etwa 20 Meilen zu Fuß. Das sind etwa 31 Kilometer, die er jeden Tag von seinem Haus bzw. von dem Haus seiner Eltern zu irgendeinem Friedhof pilgerte, um dann da seine Analysen zu treiben und dann eventuell wieder für die Nacht zurück nach Hause zu kehren. Ich sage hier an dieser Stelle bewusst eventuell, denn teilweise war der Friedhof so weit abseits von seinem Zuhause, dass Natalie gezwungen war, aufs Pfützen zu trinken, um nicht zu dehydrieren, wenn er es an einem Tag nicht mehr schaffte, rechtzeitig nach Hause zurückzukehren, musste er sich eben einen anderen Schlafplatz suchen. Zum Beispiel eine verlassene Scheune oder ähnliches. Meistens aber entschied er sich dafür, auf dem Friedhof selbst zu übernachten. Und oh Wunder, freute es Natalie besonders, wenn er sich irgendwie in der Möglichkeit sah, auf dem Sarg selbst zu schlafen. Für Natalie war das das Allerbeste, was ihm hätte passieren können. Doch wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, teilte nicht jeder in Natalies Faszination für den Tod. Während seiner Arbeit wurde er etliche Male von der Polizei aufgehalten. Dieser musste er dann immer und immer wieder erklären, dass es buchstäblich sein Job war, sich auf den Friedhöfen aufzuhalten. Aber auch PassantInnen stoppten ihn auf seiner Reise unzählige Male. Und er wurde so häufig deswegen aufs Revier gebracht, dass er irgendwann aufgehört hatte, mitzuzählen. Eines Tages wurde er sogar von einer Gruppe Männern ausgeraubt. Sie waren es satt, Natalie tagtäglich auf ihrem Friedhof zu sehen. Sie verschleppten den Mann und fuhren ihn aus der Stadt hinaus. Er solle niemals wieder zurückkommen, sagten sie. Doch Natalie traf nicht nur auf solche Arten von Menschen, es gab auch noch gute, welche ihm Essen anbaten, ihm Wasser kauften oder ihm sogar sagten, dass sie ihn zu seinem nächsten Stopp fahren könnten. Als dann nach einem Jahr die Arbeit endlich vollendet war, war Natalie, wie man sich vorstellen kann, mental ganz schön kaputt. Natalie wurde zu einem noch extremeren Einsiedler, als er es vorher schon war. Er verließ das Haus lediglich für Einkäufe, verbarrikadierte sich und schrieb weiterhin ab und zu einen Artikel. Also sein Arbeitsvertrag besagte, dass er jeden Monat zwei Artikel schreiben musste. Und das war auch schon sein einziges Einkommen. Mittlerweile befinden wir uns im Jahre 2011. In der Sowjetunion spielen Rassismus- und Anti-Muslim-Kampagnen eine riesige Rolle. Die Leute vandalierten und es gab viele Demonstrationen. Es war alles andere als eine friedliche und schöne Zeit. Und irgendwann stellte man fest, dass sogar auf den Friedhöfen vandaliert worden ist. Mehrere Gräber wurden zerstört, auch von Muslimen. Anatoly war bekannter Faschist und hegte auch nationalsozialistische Ideen. Das wusste jeder, da er diese mit in seinen Publikationen geschickt einfädelte. Und er war auch sehr, sehr offen damit. Die vandalierten Gräber waren auch zufälligerweise alle in der Nähe von Anatolys Haus. Wenn man nun eins und eins zusammenzählt, dann kommt man ganz leicht zu einem furchtbaren Bild. Der Gräberexperte, welcher auch eine rassistische Grundeinstellung hat, lebt ganz in der Nähe von den zerstörten Ruhestätten diverser muslimischen Personen. Und die Polizei fuhr nun also zu Anatolys Haus, um ihn zu verhaften, ihn zu befragen und einfach alles mitzunehmen, was für seine Täterschaft sprach. Und vielleicht fragt ihr euch mittlerweile, ob das jetzt eben der Fall war, ob ich euch jetzt von einem Fall berichtet habe, in dem es in Anführungszeichen nur um Grabschändung geht. Doch das ist jetzt erst der Teil, wo es richtig intensiv wird. Das ist jetzt der Teil, womit eigentlich niemand gerechnet hatte. Denn als die Polizei an dem Haus von Anatolys Eltern und ihm ankam, fanden sie dort den absoluten Albtraum vor. Denn als die PolizistInnen die Tür öffneten, fanden sie etliche lebensgroße Puppen verteilt im gesamten Haus vor. Einige waren sitzend auf dem Sofa drapiert, andere saßen auf Schränken und wieder andere lehnten stehend an der Wand. Der Ort war ein einziges grausames Durcheinander. Riesige Haufen von Müll und Klamotten stapelten sich in jeglichen Räumen und es waren so, so viele Puppen dort, dass auch einige in der Garage gelagert waren. Sie wurden alle in Anführungszeichen schick hergerichtet in Kleidern. Sie hatten Mützen oder auch Strümpfe an, sie trugen sogar Make-up. Insgesamt fand man dort etwa 26 Puppen in der Größe von Kindern. Und obwohl das absolut gruselig war, war dies aber auch nicht der Grund für den Besuch der Polizei in Anatolys Haus. Sie hatten ja eine ganz andere Mission, und zwar Anatoly mit aufs Revier zu nehmen. Dies taten sie dann auch und fragten ihn aus über die Grabverwüstungen. Währenddessen hielten sich noch viele Officers in seinem Apartment auf, um nach irgendwelchen Beweisen für seine Schuld zu suchen. Als sie den ganzen Müll durchkämmten, mussten sie auch einige Puppen verrücken, um alles, ja, erfassen zu können. Als einer der PolizistInnen eine Puppe anhob und woanders hinsetzte, hörte diese Person etwas rasseln im Inneren der Puppe. Andere Puppen spielten sogar Musik ab, wenn man sie bewegte. Nun sahen sich die PolizistInnen alle fragend an und dachten sich nur, oh Gott, was versteckt er nur in den Puppen, und empfanden das als sehr belastend. Also sie dachten, ja, Anatoly versteckt dort auf jeden Fall Beweise für seinen Vandalismus. Sie trafen nun also gemeinsam die Entscheidung, dass sie die Puppe öffnen müssten, um an die entscheidenden Beweise zu kommen. Sie schnitten nun also die Puppe auf, um an das Innere heranzukommen. Doch in ihr fanden sie keine Dokumente oder andere Arten von Beweise, welche sie vermutet hätten, sondern etwas noch sehr viel Furchtbareres. Was sie fanden, waren die Überreste eines Teenager-Mädchens. Dieses Mädchen wurde mumifiziert und angezogen wie eine Puppe, um in Natalies Haus leben zu können. Die ursprüngliche Suche nach Beweismaterialien für Anatoly als Grabschänder wurde sofort vergrößert und alle Puppen ins Labor gebracht, da es sich bei weitere versteckte Leichen handeln konnte. Die Puppen wurden dort aufgeschnitten und in jeder Puppe war ein weiterer weiblicher toter Körper versteckt. Alle waren zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 3 bis 12 Jahren alt. Sie hatten auch alle eine Öffnung in der Brust gemeinsam, welche ausgehoben worden ist. Diese Musikbox sorgte dafür, dass wenn die Puppen sich bewegten bzw. bewegt worden sind, sie sprachen oder eben auch ein Lied sangen. Mit größter Anstrengung bemühte sich der Pathologe nun darum, die Leichen zu identifizieren. Das war ein sehr, sehr schwieriger Akt, da die Verwesung bereits so weit fortgeschritten war und die Leichen zudem auch noch mumifiziert worden sind. Allerdings identifizierte der Pathologe die meisten der Mädchenleichen. Und als die PolizistInnen dann die Hinterbliebenen aufsuchten, um ihnen mitzuteilen, dass ihre vermutlich vermissten Kinder gefunden worden sind, reagierten die Hinterbliebenen alle sehr verwirrt und teilten der Polizei mit, dass ihre Geliebten bereits, teilweise vor Jahren, beerdigt worden waren. Also warum wurden die Leichen in einem Apartment aufgefunden? Es stellte sich nun also heraus, dass alle Leichen, welche in Enterlys Apartment gefunden worden sind, bereits verstorben und beerdigt waren, bevor sie in sein Haus gebracht wurden. Er hatte die Mädchen scheinbar ausgegraben und dann zu sich verfrachtet. Bei der Autopsie der Puppen wurden auch mehrere Besitztümer der Mädchen in ihrem Körper sichergestellt. Natalie hatte ihre Körper mit Lumpen und Ähnlichem ausgestopft. Dann hatte er sie scheinbar eingedeckt in einer Mixtur aus Salz und Backpulver, um sie zu trocknen bzw. zu mumifizieren. Das war ein sehr langwieriger Prozess, welchen er viermal wiederholen musste, und das kostete Natalie jedes Mal etwa 2 Wochen. Anschließend bandagierte er die ausgetrockneten Leichen und stopfte ihre Beine aus, um sie dann so anzuziehen, dass sie wie Puppen aussahen. Um es zu perfektionieren, fehlte dann nur noch das Puppengesicht. Manchmal entnahm er dieses von echten Puppen, welche er besaß. Mal musste er selbst Wachsgesichter herstellen, welche dann nicht mehr so seine ursprünglichen Fantasie glichen. Anschließend durchsuchte er Natalie sämtliche Müllcontainer der Umgebung, um ihnen alte Kleidung und Make-up von Frauen zu entnehmen, um seine Puppen damit dekorieren zu können. Und all das praktizierte Natalie öffentlich auf dem Friedhof. Diesen wochenlangen Prozess vom Ausbuddeln der Leiche zum Trocknen übers Ausstopfen, Anmalen und Ankleiden, und es ist alles wirklich furchtbar, was er dort getan hat. Und zu wissen, dass er das quasi ja nicht mal in geschützten Wänden getan hat, zu wissen, dass da hätten Leute, kleine Kinder oder wer auch immer dran vorbeilaufen können, ist irgendwie wirklich furchtbar. Und nachdem er dann in aller Öffentlichkeit seine Puppen vorbereitete, brachte er sie dann in sein Zuhause, wo er die dann schminkte. Die Wachsmasken sahen ihm allerdings nicht realistisch genug aus. Darum nähte er ihnen gerne mal künstliche Augen an, und Natalie sagte, er habe das getan, damit sie in der Lage waren, mit ihm Cartoons zu gucken. Natalie denkt aber nicht, dass er etwas Falsches getan hat, als er wahllose Kinderleichen ausgebuddelt, geschändet, getrocknet, ausgestopft, mit einer Musikbox versehen und in eine Puppe verwandelt hat. Ganz im Gegenteil, er sieht seine Tat als eine Art von Kunst an. Er gibt auch an, dass er sehr nett und sorgsam mit den Leichen umgegangen sei, und er habe ja auch nicht vor ihnen geflucht. Und das würde ihn ja jetzt ganz toll dastehen lassen. Er sagt auch, dass er den Puppen gegenüber ein guter Besitzer war. Was in Natalie allerdings nicht war, ist ein Meister der Mumifizierung zu sein. Da er nicht in der Lage war, die Leichen richtig zu trocknen, roch es dennoch immer etwas nach Zersetzung in seinem Haus bzw. in dem Haus seiner Eltern. Als der Gestank immer schlimmer wurde, schlossen sich sogar die Nachbarn der Straße zusammen, um sich wegen dem Gestank zu beschweren. Sie dachten allerdings, dass es sich lediglich um ein mülltechnisches Problem handeln würde. Niemand ging davon aus, dass der Nachbar Leichen in seinem Haus hortete. Währenddessen stellte man fest, dass Angehörige mehrfach in der Vergangenheit die Polizei aufsuchten, da sie feststellten, dass bei ihrem Grab etwas anders war, beziehungsweise das Grab ihrer Kinder vandaliert worden ist. Doch diese Meldungen waren nur selten und sporadisch. Die meisten Angehörigen wussten gar nicht, dass etwas anders war oder gar ihre Tochter fehlte, da Natalie sehr gut darin war, die Gräber wieder so herzurichten, dass es keine Veränderungen gab, zumindest nicht optisch. In Natalies Haus wurden zahlreiche Fotografien der Gräber gefunden und sogar Bruchstücke einiger Grabsteine samt einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Körper mumifizierte. Der Fall ging natürlich absolut viral in den Medien. Auch Natalies Eltern wurden in Beschuss genommen. Diese hätten ja wohl merken müssen, dass ihr Sohn ganz offensichtlich Leichen bei ihnen unterbrachte. Seine Eltern bestritten dies allerdings, sie hätten von nichts gewusst, obwohl sie im selben Apartment wie Natalie lebten, obwohl sie den Leichengeruch mitbekamen, obwohl sie sahen, wie ihr Sohn immer und immer mehr Puppen fabrizierte. Und sie gaben dann lediglich zu bekennen, ja, wir dachten, das sei einfach nur ein neues Kunstprojekt von ihm. Er habe ja auch schon zu College-Zeiten Puppen gesammelt. Puppen zu sammeln ist aber etwas ganz anderes als Puppen aus Menschen herzustellen, aber das muss ich euch, denke ich, gar nicht erst sagen. Später stellte sich sogar heraus, dass Natalie eine Puppe im Schlafzimmer seiner Eltern hinstellte. Diese stand direkt am Bettende und konnte so praktisch die Eltern beim Schlafen beobachten. Und dennoch gaben die Eltern an, dass sie lediglich etwas besorgt um die Obsession ihres Sohns waren. Vor allem begannen sie sich wohl ein wenig Sorgen zu machen, als Natalie begann, mit den Puppen zu reden. Seine Mutter erzählte auch, dass Natalie immer mehr kindlicher wurde und zum Beispiel wollte er nichts essen, solange nicht seine Puppen mit am Tisch saßen. Er stellte sogar seinen Eltern die Puppen vor. Auf der Polizeistation gesteht Natalie nun alles. Als Motiv gibt er seine Einsamkeit an. Es tat ihm wohl aber auch leid, dass die Mädchen ein nur so kurzes Leben leben konnten, und er wollte ihnen wohl noch eine Zeit bieten als eine Art Tochter von ihm. Er bat den Leichen sogar Essen an und nannte sie seine Mädchen. Er sprach und sang mit ihnen, er feierte sogar die Geburtstage der Leichen und beschenkte sie reichlich. Sie trugen sogar lustige Partyhüte und er dekorierte das Haus immer und immer wieder ganz divers. Sie feierten auch die Ferien und einfach sonstige Events, welche es halt eben alle so gab. Natalie schrieb ihnen sogar Briefe und diese Briefe brachte er dann zu den Gräbern von den Personen, die er ausgebuddelt hatte. Die Briefe wurden teilweise auch von den Hinterbliebenen gefunden und diese waren dann mit der furchtbaren Tatsache konfrontiert, dass da scheinbar irgendwo draußen eine Person ist, welche adressiert an ihre verschiedenen Kindern ominöse Briefe verfasste. Irgendwann im Verhör änderte Natalie allerdings sein Motiv und gab nun an, eigentlich hätte er nur schwarze Magie an ihnen vollführen wollen. Aber er wollte wohl auch, dass sich die Mädchen hübsch fühlten und versorgte sie optisch liebevollst. Er sagte, seine Lieblingspuppen blieben in seinem Schlafzimmer und die Puppen, welche er weniger liebte, brachte er in die Garage. Das würde jetzt nun auch erklären, warum einige Puppen in Anführungszeichen lieblos in der Garage gestapelt worden waren. Natalie gab auch innerhalb des Verhörs an, von jedem Mädchen die Erlaubnis gehabt zu haben, sie auszubuddeln. Natalie sagt, dass er sich diese Erlaubnis dadurch einholte, indem er auf den Gräbern der Mädchen schlief. Im Traum haben sie ihm dann wohl gesagt, dass sie nicht tot sein wollen. Im Jahre 2003 grub er das erste Mädchen aus. Als Ursprung dafür gibt Natalie einen Streit mit seinen Eltern an, welcher wie so häufig beinhaltete, dass sie nicht wollten, dass Natalie ein Kind adoptierte. Sein erstes Mädchen heißt eigentlich Olga. Ihre Todesursache war tatsächlich Mord. Sie verstarb im Jahr 2002, da war sie gerade erst mal 10 Jahre alt. Olga ging häufig zu ihrer Oma. Sie liebte es einfach, sie zu besuchen, aber durfte nie alleine zu ihr gehen. Als sie dann nach etlichen Quengelagen ihre Eltern dazu überreden konnte, endlich alleine von ihrer Oma nach Hause gehen zu dürfen und die Erlaubnis bekam, war dann auf dem Rückweg da auf einmal ein Mann, welcher sie abgriff und ausraubte. Olga hatte panische Angst, sie wollte fliehen, doch der Mann griff direkt nach einem schweren Bleirohr und schlug ihr dieses auf den Kopf. Olga wurde dann für ein halbes Jahr lang vermisst Und die ganze Zeit, wo ihre Familie weinte und flehte, dass ihre geliebte Tochter doch noch lebendig nach Hause kommt, befand sie sich auf ihrem eigenen Dach, versteckt hinter Röhren. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann Olgas Leichnam das nächste traurige Schicksal ereignete, war sie gerade erst mal für ein halbes Jahr lang vergraben und dann beraubte er Natalie ihr auch noch dieser Ruhestätte. Olga war unter anderem wohl seine Lieblingspuppe. Jedes Neujahr, wenn die Familie Olgas Grab aufsuchte, fanden sie dort Briefe, welche an Olga adressiert worden sind. In diesen Briefen wurden explizite Details über Olga wiedergegeben. Alle unterschrieben mit Kind Angel, also sowas wie freundlicher oder netter Engel. In diesen Briefen gratulierte Annette Lee dann Olga zu Abschlüssen, welche sie nie erreichen konnte. Sowas wie alles Gute zum letzten Schultag in der dritten Klasse oder dergleichen. Eines Tages wurde ihr Grabstein sogar von ihren Eltern zertrümmert aufgefunden, mit der Notiz: Wenn ihr kein gutes Grabmal gebt, werden wir ihren Körper ausgraben. Sie waren absolut verängstigt und bezahlten sogar für einen noch größeren und besseren Grabstein in der Angst, dass die einzige Ruhestätte ihres geliebten Mädchens nun noch mehr zerstört werden würde. Sie umzäunten sogar das Grab, doch das änderte nichts an den kommenden Vandalagen. 9 Jahre lang besuchten Olgas Eltern ihr Grab, ohne zu wissen, dass dieses eigentlich leer stand. Als sie später herausfanden, was Annette Lee ihrer Tochter antat, konnten sie es nicht aushalten, sich die Fotos von ihrem neuen Zustand anzusehen. Es reichte ihnen, die anderen Fotos zu sehen, und sie wollten gar nicht erst wissen, wie genau er ihre Tochter dekoriert hatte, wie Annette Lee es nannte. Das Paar zerbrach an ihrer unterschiedlichen Art, mit Trauer umzugehen. Zum Glück fanden sie irgendwann allerdings wieder zueinander und bekamen sogar noch einen Sohn. Währenddessen begannen die Verhandlungen. Annette Lee wurde in 44 verschiedenen Punkten angeklagt. Außerdem wurde er einem psychiatrischen Gutachten unterzogen. Es stellte sich heraus, dass Annette Lee an paranoider Schizophrenie litt. Zu dem Zeitpunkt hatte er allerdings nur 5 Jahre Haft zu erwarten, da er ja niemanden ermordet hatte oder sonst irgendwie jemandem körperlichen Schaden zufügte. Allerdings finde ich, dass eine Haftstrafe von 5 Jahren ein so, so kurzer Zeitraum ist im Vergleich dazu, was er den Mädchen angetan hatte, was er den Hinterbliebenen der Mädchen angetan hat. Und ich denke nicht, dass in Natalie diese in Anführungszeichen älteren Leichen für immer gereicht hätten. Ich denke, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ihm irgendwann dann der Kick fehlte, dass er vielleicht rausgegangen wäre, um sich frischere Ware zu holen, um dann frischere Leichen zu mumifizieren und zu seinen grausamen Puppen zu verwandeln. Seine Verteidigung plädierte dann auf unzurechnungsfähig. Das war zu erwarten. Und was eher nicht zu erwarten war, war eine schlimme Wendung im Gericht. Annette Lee wurde gefragt, ob er den Familien seiner Opfer noch etwas zu sagen hätte. So etwas wie eine Entschuldigung oder ein Versuch der Erklärung oder ähnliches. Annette Lee drehte sich nun also zu den Hinterbliebenen um und hatte wirklich die Dreistigkeit, ihnen mitten ins Gesicht zu sagen: Ihr habt eure Kinder in der Kälte zurückgelassen und ich habe sie nach Hause gebracht und aufgewärmt. Der Richter schickte Annette Lee statt in eine Haftanstalt in eine Psychiatrie. Ihm wurde kein längerer Prozess mehr unterzogen. In der Psychiatrie wird er regelmäßig neu begutachtet und darf wahrscheinlich sogar wieder eines Tages gehen. Was allerdings nicht eines Tages einfach so wieder gehen wird, ist der Schmerz, welcher er in den Familien hinterlassen hat. Die hinterbliebenen Familien empfinden Annettelys Strafe als viel zu gering und wollen, dass er ins Gefängnis zu anderen StraftäterInnen gesteckt wird. Einige fordern sogar die Todesstrafe. Olgas Familie zog kurz darauf um, um sich ein neues Leben zu ermöglichen. Doch als sie aus ihrem neu gekauften Apartment aus dem Fenster sahen, erblickten sie das schimmernde gelbe Gebäude der Psychiatrie, in welcher Annette Lee untergebracht worden ist. Die Familie schien scheinbar dazu verdammt zu sein, einfach keine Ruhe finden zu können. In eben dieser Psychiatrie, welche Olgas Familie erblickte, muss Natalie 20 verschiedene Medikamente jeden Tag zu sich nehmen. Regelmäßig wird er zusammengeschlagen, angeblich auch von MitarbeiterInnen, und seine Eltern beschreiben ihn bei seinen Besuchen wie als Zombie. Er würde nur noch nicken und würde wohl nicht mehr mit ihnen sprechen. Natalie ist heute mittlerweile 53 Jahre alt und immer noch in der Psychiatrie. Allerdings möchte er unbedingt entlassen werden und kämpft um seine Freiheit. Das Erschreckende ist, im Jahre 2019 wurde er sogar fast entlassen, aber dafür brauchte das, ich nenne es jetzt mal Krankenhaus, eine externe Meinung. Und der neue Gutachter sagte, was zu erwarten war, dass sich Natalie keineswegs gebessert und oder geändert hatte. Und somit kommen wir zum Schluss mit dem heutigen Fall. Ich finde ebenso wie die Hinterbliebenen der geschändeten Mädchen, dass Natalies Strafe viel zu sanft ist. Natürlich ist er ganz offensichtlich krank und natürlich muss er auch in psychiatrische Behandlung gegeben werden. Aber auch wenn er eine Haftstrafe hätte antreten müssen, dann wurden ihm ja lediglich 5 Jahre in Aussicht gestellt. Und ich finde, dass eine Haftstrafe von 5 Jahren absolut nicht die Lebensdauer der Familien abdeckt, also nicht mal im Entferntesten die Lebensdauer der Familien abdeckt, welche jetzt für immer mit dem Schmerz leben müssen, dass ihre Kinder ihnen sozusagen zweimal genommen worden sind, dass ihre geliebten Töchter, während sie eigentlich endlich hätten ihren Frieden finden müssen, teilweise jahrelang bei einem so grausamen Menschen auf der Couch hin und her gerückt worden sind. Und auch wenn Natalie sagt, ja, ich war so nett zu denen und ich habe gar nicht vor denen geflucht und die haben doch Geschenke von mir bekommen, es ist einfach eine so grausame und ekelhafte Vorstellung, dass er tote Kinder in seinem Haus hortete, nachdem er sie brutalst so zurecht bog und stopfte, dass sie seinen Fantasien entsprachen. Und das kann man nicht als ich bin nett mit denen umgegangen oder hä, das ist doch Kunst betiteln. Und ich finde, genau das macht diesen Fall so erschreckend, dass da niemals die Einsicht von Natalie kam und die Aussicht, dass er auch wieder aus der Psychiatrie freikommen könnte. Er ist ja erst 53 Jahre alt und hat ja auch noch eine ziemlich lange Zeit vor sich. Und man geht nicht davon aus, dass er jetzt die nächsten wahrscheinlich über 40 Lebensjahre in der Psychiatrie verbringen wird. Aber diesen Gedanken finde ich halt eben so furchtbar. Denn ich denke, ein Mensch, der von den frühesten Lebensjahren an eine so intensive Faszination und krankhaft fehlverknüpfte Bindung zum Tod hat, kann sich in diesem Punkt nicht ändern. Und so ein Mensch sollte man auch auf keinen Fall nach ein paar Jahren medikamentöser, läppischer Behandlung einfach wieder auf die freien Straßen und somit auch auf wehrlose Kinder lassen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich in diesem Fall noch entwickeln wird. Und sollte es bezüglich Natalies Entlassung irgendwelche Publikationen geben, dann werde ich euch davon auf jeden Fall in den nächsten Folgen berichten. Bis dahin hoffe ich, dass er in der Psychiatrie weiterhin sicher verwahrt wird und auch, dass Olgas Familie und natürlich auch die anderen Hinterbliebenen der Mädchen irgendwann ihren Seelenfrieden finden können. Und euch wünsche ich hiermit noch eine möglichst schöne restliche Woche und wir hören uns am nächsten Donnerstag.